willkommen zur urbanen Spinnstube, dem Strick- und Spinn-Podcast aus Berlin. Ich bin die Ziska, im Internet heiße ich Distelfliege und ich nehme jetzt gerade für euch die Episode Nummer 76 auf. Es gibt wieder was zum Stricken, zum Spinnen, urbane Selbstversorgung, dann ein etwas schlecht vorbereitetes Health at Every Size Segment, was ich gerade toll finde, Politschwafel und Teechen. Ja, ihr hört es vielleicht schon, ich bin erkältet. Überhaupt ist dieser Herbstmonat gerade so, oder der Herbst 2013 wird in die Geschichte eingehen als der Herbst, in dem ich die ganze Zeit krank war. Ja, es geht mir jetzt wieder ein bisschen besser. Und es ist aber tatsächlich so, dass ich im Anfang September schon mal erkältet war und erst Mitte September wieder gesund. Dann bin ich so, ja, nach der ersten Oktoberwoche krank geworden und das zieht sich jetzt auch immer noch so ein bisschen hin und das ist mir einfach ein bisschen viel, so immer den, ja, ein, zwei Wochen im Monat, pro Monat krank sein, das ist eine Gemeinheit. Und damit sind wir auch schon mitten im Housekeeping drin. Ja, meine Shownotes oder die Notizen, die ich mir gemacht habe. Das Mikrofon steht auf meinem Garn. So, die Notizen, die ich mir gemacht habe, sind 3 Wochen alt oder so, weil ich eigentlich vor 3 Wochen oder 2 Wochen schon längst hätte aufnehmen wollen und dann kam immer was dazwischen, dann war ich wieder krank und zu schlapp und so. Und ich dachte, ich mache jetzt keine neuen Notizen, sondern nehme mir einfach die alten und mache einfach spontan das Beste daraus. Vor allem, weil ich ja während ich so rumgeschlunzt bin, so erkältet, habe ich auch nichts groß gemacht, handarbeitsmäßig. Und deswegen denke ich mal, es ist noch alles relativ aktuell. Ich möchte mich zuerst wieder mal bedanken für eure Kommentare. Ich habe mir hier was aufgeschrieben von namentlich, aber das ist jetzt inzwischen nicht mehr aktuell, weil noch Leute dazugekommen sind. Vor allem die gute Besserungswünsche fand ich toll und im Podcasting auf Deutsch, Grüppchen auf Ravelry, habe ich ja meinen Podcast-Thread. Und da hat Kaki den 1000. Beitrag drin geschrieben, finde ich total super, dass der so lang schon geworden ist. Ja, also vielen Dank für eure Kommentare und natürlich für das Flattern auch. Und da habe ich jetzt auch 2 Namen aufgeschrieben, aber da sind auch noch welche dazugekommen und deswegen denke ich, bei der nächsten Episode hole ich alles nach. Ja, ich habe auch fürs Housekeeping notiert mehrere Aktionen, die aber inzwischen auch schon eine Weile laufen. Und das ist der Crochet Along, also Karl von Andrea. Und das ist ein gehäkeltes Halstuch. Und dann gibt es eine Verlosung von Garnen für die Spinnert von dem Webshop Spinnert und Gewollt in der Tour de Vlies gesponnen hat. Also sie hatte da ganz verschiedene Fasermischungen Probe gesponnen und hat insgesamt so mehr als 2 Kilo Wolle, glaube ich, verarbeitet und die hat sie dann zugunsten von so einer Tiernothilfe, wo sie selbst auch ehrenamtlich mitarbeitet, hat sie eine Verlosung gemacht, wo man ein Los für so und so viel kaufen kann und dann hat man die Chance, eins von diesen handgesponnenen Garnen zu gewinnen. Das ist bestimmt auch mal was für Leute, die nicht spinnen, aber selber mal handgesponnenes verstricken wollen. Und diese Aktion findet ihr beide in der Gruppe Podcasting auf Deutsch. Und da gibt es einen Thread, er nennt sich Bazar der Ideen. Und der ist so für Mitmachaktionen, für so Charity-Kram oder vielleicht auch einfach für, wenn ihr einen Shop aufmacht oder so. Also es ist ein Thread für alles, was Leute, die in der Podcasting-Gruppe aktiv sind, so vermarkten und bekannt machen wollen. Ich habe selber da auch was gepostet am Montag, glaube ich. Und zwar, das erzähle ich einfach jetzt noch schnell. Meine Freundin hat einen Kater, der ist schon etwas älter und der schlug sich irgendwie mit so einer Blasenentzündung rum und es schien dann besser zu werden. Und dann aufs Wochenende ist es auf einmal ganz schlimm geworden. Er ist dann kollabiert. Und sie musste den Nottierarzt holen und das hat nichts genutzt. Und dann musste sie den Kater in die Tierklinik bringen. Und die haben sie dann sozusagen gesagt, ja, das kostet 400 € oder so. Und sie kriegt so aufstockenderweise Hartz IV. Und war dann schon ganz verzweifelt und dann stellte sich ein Tag später raus, dass sie den da behalten wollen bis Donnerstag und haben ihr dann 900 € Kostenvoranschlag gemacht und sie war dann total verzweifelt hin und her gerissen, ob sie jetzt den ablehnen soll und dann würde die Katze keine Chance haben sozusagen oder das annehmen, aber sie hat ja das Geld nicht. Und dann habe ich so eine Fundraising-Kampagne gestartet auf der Webseite gofundme.com und habe das auch beim Basar der Ideen gepostet und auf Facebook und Twitter und auf Ravelry. Und wir haben innerhalb von 24 Stunden das Geld für die Tierklinik und den Nottierarzt am Sonntag gesammelt gehabt. Also es sind so knapp über 1.000 €. Und von euch haben auch ganz viele mitgemacht und ich bin total froh und dankbar und es ist total super, weil ihr seid echt total klasse und meiner Freundin ist ein riesiger Stein vom Herzen gefallen, dass sie sich nicht entscheiden musste zwischen ihrem Tier und den Schulden so, weil sie hätte das einfach nicht aufgetrieben, das Geld alleine. Ja, die Katze ist der Kater, ist auf dem Weg der Besserung. Wir werden den heute aus der Klinik abholen. Ist noch nicht alles super duper toll, aber so, dass er wohl entlassungsfähig ist und wir drücken auf jeden Fall weiter die Daumen für die Genesung und so. Und ich bin total froh, dass dank eurer Hilfe sie jetzt nicht auf den Kosten sitzen geblieben ist. Also ich hätte ihr auch, also als Freundin finde ich, packt man natürlich schon was dazu in der Not und so, aber in den Dimensionen von über 1.000 €, da ist es einfach auch nicht mehr möglich, auch wenn zwei, drei Leute aus dem engeren Freundeskreis sagen, hier von mir kriegst du einen Huni oder so, dann ist es einfach immer noch nicht bezahlt und deswegen finde ich es wahnsinnig, finde ich es echt überwältigend, dass so viele Leute mitgemacht haben. Es waren so 64, also waren über 60 Personen, die was dazugegeben haben und davon wirklich auch viele aus der Strickszene. Okay, ja. Und dann geht's mit dem Stricken weiter. Ich habe nichts fertig, muss ich sagen. Doch, ich habe etwas fertig. Und zwar habe ich letztes Mal gesprochen von den Cruiser-Handschuhen. Da habe ich mir Fäustlinge gestrickt und dann habe ich gedacht, das wäre eigentlich ein super Muster, um so Drei-Finger-Handschuhe zu stricken. Und die habe ich jetzt fertig. Das ist so der Hybrid aus Cruiser und Tridactyl aus der Nitti. Und ich habe auch schon rausgekriegt, wer die kriegen soll, nämlich ein Kollege von mir, der So schon meine drei Fingerhandschuhe, mit denen ich immer zur Arbeit Rad fahre im Winter, ausgiebig bewundert und gelobt und sich dran gefreut hat, dann dachte ich, das ist auf jeden Fall eine Person, die knit-worthy ist, um auch solche Handschuhe zu kriegen. Und die habe ich fertig gemacht, aber es fehlt noch das Futter. Also ich tue dann so ein feines Vliesfutter rein, weil gerade so dieser scharfe Wind, der pfeift dann doch im Winter durch die Maschen, wenn der nicht dicht genug gestrickt ist oder halt nicht gewalkt ist. Und das wird dann trotzdem kalt und das kann man halt so lösen mit so einem ganz dünnen Innenhandschuh aus normalem so Vliesstoff. Und da gibt es ja auch diese Handschuhmarke da, wo man solche kaufen kann. Und das kann man auch gut selber machen. Also wenn das Innenfutter drin ist, kann ich die dann sozusagen an den Mann bringen. Und ich habe jetzt, die liegen auch schon wieder 2 Wochen rum und warten auf dieses Innenfutter. Aber mein Kollege hat dann schon die Handschuhe schon anprobiert und war total aus dem Häuschen. Und hat dann auch gefragt, ob ich ihm mal Stricken beibringen kann. Ja, kann ich ja mal versuchen, dachte ich mir so. Aber also das freut mich dann natürlich, wenn so ein Strickgeschenk so gut ankommt. Und wenn dann jemand Neues zum Stricken angefixt wird, das ist natürlich das Optimum. Dann habe ich in Arbeit noch mehr Handschuhe. Die werden wahrscheinlich auch dreifingerig und ich denke, die kriegt auch eine Kollegin von mir und dachte, vielleicht versorge ich einfach mal ein paar Mitarbeiter mit und Mitarbeiterinnen mit Handschuhen zum Radfahren für den Winter. Weil ich bin jetzt einfach an einem Punkt angekommen, wo ich mir selber genug Sachen gestrickt habe, beziehungsweise ich könnte mir noch bestimmt ein paar Sachen fehlen mir noch, also zum Beispiel dünne Pullover oder noch eine Strickjacke kann ja auch nicht schaden. Aber das sind alles so Projekte, wo ich größere Mengen Garn brauche und wo ich mich mehr darauf vorbereiten muss und gerade so diese kleinen Projekte, die man nebenbei so anschlagen und stricken kann. Also Tücher, Handschuhe, Socken, Mützen. Davon habe ich einfach genug für mich selber und dann muss ich jetzt so notgedrungen anfangen, wenn ich nicht ganz aufhören will mit Kleinkram stricken, mir Leute zu suchen, die sich darüber freuen. Und ich denke mal, da bin ich, weil ich mag das auch nicht so rausschleudern an Leute, die das nicht zu schätzen wissen. Das ist halt ja auch so ein immer wiederkehrendes Thema bei Leuten, die stricken. Das ist ja wohin damit? Und wenn man das dann so inflationär irgendwie rausschleudert und so an Leute, die es nicht eigentlich gar nicht schätzen, dann ist es ja auch sehr schade. Ja, und es klingt natürlich so, dass als ob wir irgendwie ein bisschen Gaga wären, dass wir einfach immer stricken und Sachen produzieren, die wir gar nicht brauchen oder so. Aber ich finde es jetzt gar nicht so mega Gaga und nur weil man wirklich gerne strickt, muss man ja nicht dadurch gestraft werden, dass man dann die Produkte irgendwie an Leute weggibt, die sie dann nicht mögen oder halt verfilzen lassen oder sie nicht benutzen wollen und so. Ja, also von daher bin ich ja echt, bin ich froh, wenn sich Leute freuen über Sachen. Ich habe außer diesen, ja, die Handschuhe, die ich jetzt in Arbeit habe, die stricke ich aus einem selbstgesponnenen Garn namens Brombeere. Das ist so ein ja, so zwischen Sockenwollstärke und sechsfädiger Sockenwollstärke, das ist so Sportweight, habe ich das klassifiziert, aber es ist eigentlich ein Tick dünner und es strickt sich sehr, sehr schön. Und dann habe ich das Muster für die Tridactyl benutzt, habe aber auf dem Handrücken nicht dieses Wellenmuster von den Tridactyl, sondern so ein Zopfmuster aus einem Strickmusterbuch. Das ist A Second Treasury of Knitting Patterns von Barbara G. Walker. So diese, ja, Strickseen, graue Eminenz, Göttin, tralala. Und ich finde ja dieses Second, also diese Treasury-Bücher, ich kenne nur das eine, finde ich nicht so dolle, muss ich sagen, weil halt keine Charts drin sind, also keine Strickschriften. Es sind wirklich nur die die Wortbeschreibung ist da. Ich muss mir dann immer von jedem Muster zeichne ich mir dann mit Karo-Papier erstmal selber einen Chart, weil oft stricke ich Sachen in der Runde und die Beschreibungen sind immer für flach gestrickt. Ja, und dann muss man das halt übersetzen in die Runde, weil dann natürlich die linken Maschen sind alle rechts und die rechten Maschen sind alle links und so. Ja. Mal gucken, wie das wird. Also, das sind zwei Zöpfe, die am Handrücken hochlaufen. Und wenn ich dann drei Fingerhandschuhe machen kann, praktisch auf jedem der zwei oberen Finger ein Zopfmuster weitergeführt werden. Mal gucken, wie das nachher aussieht. Ja, die Vanida-Socken von dem Buch Sock Innovation von Cookie A sind noch nicht fertig, aber ich bin ein großes Stück weitergekommen. Ich bin jetzt beim halben Bein von dem anderen Socken. Und das war's dann mit dem, was ich gerade stricke. Ich habe gerade total Bock, was Neues anzufangen. Und die Knitmore Girls machen schon seit einiger Zeit einen Behm-Along. Der ist so benannt nach Martina Behm, die Königin des krausrechts gestrickten Halstuchs. Und Tini macht auf jeden Fall mit. Und ich habe ja von Martina Behm das Muster Lefty. Das hat mir auch eine Podcast-Hörerin geschenkt auf Ravelry. Und ich bin gerade dank, weil sich mein Router wieder mal aufgehangen hat im anderen Raum, hier ohne WLAN und kann nicht gerade nicht nachgucken, wer das war. Aber auf jeden Fall toll und ich hätte total Lust, diesen Lefty anzuschlagen für den BEM-Along. Und dann kam mir halt wieder die nächste Erkältung dazwischen und ich war dann viel zu schlapp zu stricken. Vielleicht mache ich es jetzt mal sehen. Und dann habe ich noch einen Nachtrag zum letzten Podcast. Und zwar habe ich in den Shownotes Links reingemacht, die ich in der Folge nicht erwähnt habe, weil ich es vergessen habe. Und das sind die Spring and Summer Recaps auf dem Blog von Stephen West. Er war im Sommer ganz viel auf Tour in Europa, durch die USA und hat dann so Vorträge gehalten und Bücher signiert in so Garngeschäften hauptsächlich. Und hat da sechs oder sieben ganz lange Blogpostings gemacht, wo er so seinen Frühling und Sommer Revue hat passieren lassen mit wahnsinnig lustigen, süßen Fotos von ihm und seinen Mitreisenden. Also was sie alles so erlebt haben, wo sie waren und so. Das ist unglaublich schön zu lesen. Empfehle ich euch auf jeden Fall, wenn ihr gerade schlechte Laune habt und gerne irgendwas Schönes sehen wollt. So Stephen West scheint ja so von wie er mir so im Blog rüberkommt, eine wahnsinnig unarrogante und freundliche und Persönlichkeit zu sein, der so richtig mit so offenen Armen der Welt gegenübertritt. Das kann ich also nach diesen Postings so. Ich habe ihn ja nicht getroffen, als er in Berlin war, aber so kommt er mir auf jeden Fall rüber in diesen Blogpostings. Ja. Dann wollte ich noch hier was zu sogenannten Craft-Blocks sagen. Ich habe ja so eine Blog-Roll, diese Links-Liste an meinem Blog, und da wollte ich sagen, die ist echt eine Katastrophe. Sie ist veraltet, total viel fehlt. Inzwischen lese ich ja von euch auch Blogs und habe die immer noch nicht verlinkt. Und genau, da wollte ich nur erwähnen, wenn ihr meinen Blog lest und euch wundert oder vielleicht auch ein bisschen gekränkt seid, dass ich eure Blogs dort noch nicht verlinkt habe, dann möchte ich euch um Geduld und Verständnis bitten. Ich komme einfach gerade nicht hinterher damit. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für meinen WordPress-Polit-Blog. Ich müsste echt mal die Linklisten total überholen und updaten, wenn mal der Sankt-Nimmerleins-Tag kommt, an dem ich dafür die Zeit und Muße habe. Okay, das war's vom Stricken. Und es geht direkt mit Spinnen weiter. Ja, ich habe im letzten Mal erzählt von meinen Labels, die ich mir selber gemacht habe, um meine handgesponnenen Garne zu etikettieren. Und ich habe inzwischen tatsächlich fast meinen gesamten handgesponnenen Stash gelabelt. Und freue mich total, wie toll das aussieht. So, jetzt muss ich gucken. Nee, ich habe noch einen Verzopfung. Ich stricke ja gerade beim Podcasten an meinen Handschuhen. Musste gucken, ob ich schon so weit bin, um in die Verzopfung zu gehen oder nicht. Bei Zöpfen gibt es so einen Trick, um das Gestrick zu lesen, wann wieder gezopft werden muss. Ich kann den irgendwie nicht. So. Ja, wo war ich? Genau, der Stash ist gelabelt. Ich finde es toll. Und ich habe von der Ella ein Paket gekriegt. Ein ganz super tolles, nämlich, weil ich hatte ihr mal vor schon einer Weile eine Spindel geschickt, weil sie hatte nur so schwerere Spindeln, und dann habe ich ihr eine von meinen Hand selber gebauten leichten geschickt, und sie hat mir jetzt so ein Päckchen geschickt. Ich hatte mir dafür Stempel gewünscht, und dann hat sie noch tolle Spinnfasern, so Glitzervlies von Wollknoll und Pünktchenvlies dazugelegt und einiges anderes, und dann hatte sie mir noch reingetan eine ganze Tüte mit auch so selbstgemachten Labels, die ich auch weiter ausgestalten kann und die super toll aussehen. Und sie hat da auch diese metallenen Eyelets in viele reingemacht, und oh, jetzt bin ich erstmal richtig gut versorgt. Auf jeden Fall nochmal ganz vielen Dank an dich an dieser Stelle. Und dann wollte ich beim Spinnen zu einem Thema kommen, was gerade so uns Spinnerinnen und Spinner und andere Personen, die spinnen, total umtreibt. Und das sind die Blending Boards oder auf Deutsch Kardierbretter. Ich finde ja diesen Blending Board-Hype erstmal ein bisschen belustigend. Ich habe ja vor 2 Jahren schon mir Handkarten angeschafft und habe Rolex damit gemacht. Und die ganze Zeit waren immer dann so kardierte Beds von Trommelkarten drin, total in. Und Handkarten waren immer so, das ist halt was man so benutzt, wenn man zu arm ist, um sich eine Trommelkarte leisten zu können. Und dann kann man halt nicht diese tollen Beds machen, dann muss man halt sozusagen mit notgedrungen mit diesen Rolex spinnen. So, und was kommt auf einmal? Die Rolex werden total in und sind total gefragt, und alle wollen nur noch Rolex haben. Nur dass diese Rolex nicht mittels Handkarten gemacht werden, sondern mittels Blending Board. Und ich frage frage mich tatsächlich, warum muss ich Rolex mit einem Blending Board machen, wenn ich Handkarten habe? Und dann habe ich rausgekriegt, dass man Rolex auch mit einer Trommelkarte machen kann. Ich hab ja auch eine. Und dass es diese Rolex, die ein Kartierbrett oder eine Trommelkarte macht, dass die unterschiedlich sind von den Rolex, die man mit Handkarten erzeugen kann oder die ich mit Handkarten erzeuge. Die Rolex, die man auf solchen Brettern oder von einem größeren Kartenbelag abzieht, sind schwerer, kompakter. Also sie sind nicht ganz so super fluffig, wolkig. Dafür kann man sie dann wahrscheinlich auch besser verschicken oder besser verkaufen oder so, weil so ein mega fluffiges Handkarten-Rolex würde wahrscheinlich müsste wahrscheinlich direkt versponnen werden, weil es sonst unnötig komprimiert wird und dann die Qualität eben drunter leidet. Aber die Blending Board oder Trommelkarten-Rolex sind für mich keine Rolex. Es geht eher Richtung Punis und Punis nennt man Rolex, die von so von Baumwollkarten abgezogen werden und die rollt man auf so Stäbchen. Und durch dieses auf Stäbchen rollen werden die sehr viel kompakter und fester, was bei so einer kurzfaserigen Faser wie Baumwolle aber auch angebracht ist. So, gucken wegen der Verzopfung. Aha, okay. Muss ich schon wieder. 1, 2, 3. Ja, tatsächlich. Und weil man diese Rolex vom Blending Board auch mit Stäbchen abzieht und sie relativ kompakt werden, bin ich eigentlich eher gewillt, sie als Punis zu bezeichnen. Aber sie werden so allgemein unter dem Begriff Rolex gehandelt und sind einfach der allerletzte Schrei in der Spinnszene. Und ich habe mir dazu ein Video angeguckt auf YouTube und zwar von uns Shanti, unsere Königin der Spinn-Tutorials. Sie hat irgendwie rechtzeitig auf die Kartierbrettmode reagiert und hat eine Kartierbrett-Review gepostet, wo sie Blending Boards von, ach, ich habe mir jetzt den Namen des Shops nicht gemerkt, das tut mir leid, aber ich werde euch das Video von Shanti verlinken. Und dann hat sie noch ein zweites Video gemacht, in dem sie zeigt, wie man die entstandenen Rolex dann verspinnt. Und da zeigt sie das dann auch mit langem und kurzen Auszug und so, ist ganz nett. Ich verlinke euch auf jeden Fall beide Videos. Und dann habe ich noch so einen Blog-Eintrag gesehen, wie man eben diese Rolex mit der Trommelkarte macht. Und ich würde dann halt von mir noch dazu fügen, ihr solltet nicht vergessen, dass Rolex eigentlich mal die Faservorbereitungen waren, die man mit Handkarten gemacht hat. Und wenn ihr Handkarten habt zu Hause, dann solltet ihr die nicht unbedingt missachtet in der Ecke liegen lassen und glauben, bloß weil alle Welt jetzt auf Rolex steht, aber nicht von Handkarten seien die nicht gut genug. So, ich finde, wir sollten ruhig auch die tollen Rolex, die unsere Handkarten produzieren, respektieren. Und sie sind meiner Meinung nach sehr viel besser zu verspinnen und sehr viel lockerer, fluffiger und wunderschön. So. Don't discard the handcarders. Ja. Dann wollte ich noch mal gerade über den Spindelhakenbau sprechen, aber ich glaube, da wäre dann die Zeit zu knapp und deswegen gehe ich gleich in die urbane Selbstversorgung. So, ja, das war gerade so eine improvisierte Flöten- und Trommelsache, die habe ich vorhin aufgenommen, weil ich gestern habe ich abends das so, habe ich mit einfach mal eine Blockflöte genommen und damit gespielt und dann war ich schon ganz erstaunt, dass ich das viel besser kann als früher. Ich habe eigentlich nie Blockflöte gespielt in meinem Leben so. Mit Unterricht. Also ich hatte mal vor dem Kindergarten Blockflötenunterricht und dann in irgendwie in der Schule ganz kurz nochmal und da ist nicht viel hängen geblieben. Und dann hatte ich irgendwann so vor 15 Jahren oder so, da habe ich dann nochmal versucht, so ein bisschen mir was selber beizubringen, aber ich war immer unzufrieden damit. Und durch das Saxophonspielen habe ich gemerkt, bin ich einfach mit Blasinstrumenten generell anscheinend besser geworden, zumindest mit Blockflöten. Also ganz viele Griffe sind gleich auf der Blockflöte und dem Saxophon. Und dann habe ich einfach so ein bisschen das Gefühl, was ich da spielen kann, so. Ja, es war also komplett improvisiert. Also, aber jetzt komme ich mal wirklich zur urbanen Selbstversorgung. Und zwar soll es da heute darum gehen, hinzufügen statt weglassen oder auf der urbanen Selbstversorgung geht es um fördern statt verzichten. Das wollte ich eigentlich schon letztes Mal machen, aber das hat einfach keinen Platz mehr gefunden, weil Health at Every Size einen großen Teil der Episode einen Anspruch genommen hat. Und das geht mir da halt um so eine Grundhaltung eigentlich, weil gerade so Aktivismus, finde ich, kann schädlich sein und es kann einem dann schlecht gehen, wenn man immer nur den Blick darauf hat, was schlecht läuft oder was eben in der Welt kaputt gemacht wird, die ganzen Ungerechtigkeiten, die Zerstörung der Umwelt und so, die Ausbeutung der Ressourcen. Und es gibt nicht allzu viel, wenn man halt nicht allzu viel hat, was Schönes ist zum Beispiel, dann kann man einfach zu schnell Energie verlieren oder verbittern oder so. Und dann ist eigentlich der Sache gar nicht gedient. Obwohl es natürlich, ja, meine Erkältung, obwohl es natürlich wahnsinnig viel Anlässe dafür gäbe, verzweifelt und traurig zu sein. Und ich möchte auch nicht, dass man den Kopf in den Sand steckt. Aber ich denke, mit sogenanntem Slacktivism ist auch niemandem geholfen. Was ist Slacktivism überhaupt? Vielleicht sollte ich das erklären. Also Slacktivism kommt von Activism und Slacker. Das erste bedeutet halt natürlich Aktivismus und das zweite bedeutet eher so ein Durchhänger oder Durchhängerin. Und Slacktivism ist sozusagen Aktivismus per Maus, also wo man statt tatsächlich sich für Sachen einzusetzen, so rum eigentlich so eher rumhängt und dann furchtbare Nachrichten teilt oder gequälte Tiere oder so und damit so ein bisschen sein schlechtes Gewissen deswegen, weil man eben nichts macht und nur rumhängt, dadurch beruhigt, dass man sozusagen die schlimmen Nachrichten, die einen so ein schlechtes Gefühl machen, einfach anderen Leuten vermittelt und sozusagen dann die sich gefällt in der Rolle von der Person, die aufrüttelt und halt was gemacht hat, also so Activism, aber in Wirklichkeit ist es halt Slacktivism. Und ich denke, welche bei Facebook sind und wer kommt heutzutage um Facebook schon herum, kennen das, dass sozusagen die eigene Timeline so richtig geschwemmt wird manchmal mit solchen Slacktivism-Beiträgen, Wobei ich nicht finde, jede politische Meldung ist Slacktivism, so was für mich praktisch dieses Teilen auszeichnet, sind oft so Artikel, die den Tenor haben wie, man kann eh nichts machen, es ist sowieso alles zu spät, wir werden eh alle sterben oder irgendwie also so die da oben machen sowieso, was sie wollen, also so Aussichtslosigkeitsartikel, die eigentlich mehr Kraft wegnehmen, als dass sie tatsächlich Aktivismus ermöglichen würden. Und so gerade im Ökobereich ist das aktuelle Beispiel die Atomruine von Fukushima in Japan. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Irgendwann haben die Leute in den Fernsehnachrichten das anders betont und nicht mehr Fukushima gesagt, sondern Fukushima oder irgendwie so. Ich bin mir jetzt leider nicht so sicher und sag einfach Fukushima so. Ja, da gibt es gerade in letzter Zeit ging da so rum, wie das Überleben der Menschheit steht auf dem Spiel und wir werden alle sterben und oder es wird alles verseucht werden und so. Und das kann, ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber ich weiß, dass diese Sache Verzweiflung und Handlungsunfähigkeit befördert. Im Gegensatz zu vielleicht anderen Herangehensweisen, die eine Gemeinschaft erzeugen oder die erzeugen ein Gefühl von, du kannst dich einer Gruppe anschließen, die versucht, was zu ändern oder irgendwie zumindest versucht einzuwirken, dass es abgewendet wird, dass noch Schlimmeres passiert und so weiter. Also also für mich kommt es halt ganz stark darauf an, ob sozusagen entmutigt oder ermutigt. Und dann kommen wir wieder zu der Idee von fördern statt verzichten. Für mir hilft es echt viel weiter, wenn ich gerade was Ökologie angeht, was mein Konsumverhalten angeht und die Dinge, die ich lese und mit denen ich mich beschäftige, angeht, wenn ich nicht nach der Prämisse vorgehe, ich boykottiere die Bösen, ich verzichte auf das, was schlecht ist, ich halte irgendwie mich fern von dem, was unmoralisch ist, sondern eher ich fördere das, was gut ist, ich konsumiere das, wenn ich kann und das entsprechende Geld in meinem Beutel klingelt, dann konsumiere ich Sachen von Projekten, die ich absolut fördernswert finde, oder ich versuche, mich mit Leuten zusammenzutun oder auszutauschen, die eine Veränderung versuchen zu bewirken. Und das erzeugt auch eine gegenseitige Bekräftigung und letztendlich mehr Lebensqualität. Und das ist auch ein Aktivismus, der nicht entkräftet. Gerade vorhin habe ich jetzt zwischen dem Spinn- und Selbstversorgungssegment habe ich eine Pause gemacht und habe kurz in meinen Twitter geguckt und da schrieb die Jasmina, die heißt auf Twitter Mina. Sie schrieb, Aktivismus macht einsam und unglücklich. Da sollte man eine Vorwarnung dran pappen. Und ich denke mir, nein, das kenne ich von mir nicht so, dass Aktivismus unglücklich und einsam alleine macht. Und wenn es so wäre, dann könnte ich es auch gar nicht machen. Sondern ich kenne das eher so, dass Aktivismus sollte Spaß machen und man sollte versuchen, zumindest Leute um sich zu haben, die mit denen man sozusagen was bewirken kann und die einen auch aufbauen können oder deren Gesellschaft einen Kraft geben kann, wenn man sich mit eigentlich Realitäten konfrontiert, die einen runterziehen. Und Ich finde es total wichtig und es ist, ich war mal in einer Amnesty-Gruppe, die sich für Weißrussland und gegen die Todesstrafe generell eingesetzt hat. Und gerade bei Amnesty ist es eigentlich, man kriegt halt immer viele schlechte Nachrichten. Oder und manchmal auch gute, aber halt auch oft eben schlechte, wie Menschen schlecht behandelt werden und so. Und wie es halt schlecht um die Menschenrechte steht. Aber wenn man denn in einer Gruppe ist von Menschen, die auch, denen es auch Spaß macht, sich dafür einzusetzen und die auch nicht so eine, ja, Gesichter machen, sondern wirklich versuchen, auch miteinander Spaß zu haben und einfach schönen Aktivismus zu machen, das kann einfach wahnsinnig viel bringen und viel, viel Unterschied machen. Und in dem Gemeinschaftsgarten, in dem ich letztes Jahr aus Zeitmangel, beziehungsweise dieses Jahr aus Zeitmangel gar nichts gemacht habe, da war es auch nicht anders. Also es war eine aktivistische Gruppe, wo aber auch ganz viel Spaß an der Freude dabei war und ganz viel Entspannung und ganz viel Frischluftaktivität und so, also ganz, kam eigentlich mehr Kraft und Gemeinschaft für mich dabei raus als rein, als es weggenommen hat. Und ja, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Feminismus denke und an meine Versuche, mich kritisch mit rassistischen Strukturen auseinanderzusetzen, habe ich Freundinnen verloren dadurch, das muss ich sagen. Und das tat weh. Und ja, diese Meinungsdifferenzen oder auch dieses, ja, das hat mich oft verletzt, aber unterm Strich kann und will ich nicht zurückgehen. Und ich bin auch dankbar und froh über die Kontakte, die das gebracht hat. Und ich habe eigentlich nicht dadurch keine Kraft verloren, sondern ich habe dadurch Kraft dazugekriegt und Netzwerke dazugekriegt. Und dann gibt es natürlich immer die Menschen, mit denen es Streit gab oder mal schlechte Vibes und die dann vielleicht auch nachgedacht haben und beschlossen haben, dass man sich trotzdem einen netten Kontakt erhält oder vielleicht die nachgedacht haben und gedacht haben, okay, so stark verklemmt und PC und doof ist die Ziska ja doch nicht. Also sie ist schon noch erträglich und ein bisschen recht hat sie ja auch. Und das finde ich dann auch schön, so wenn ja, wenn man sich trotzdem noch versteht, aber meine Priorität liegt wirklich daran, dass eben ja Sachen wie Ökologie oder Gerechtigkeit, Menschenrechte und so, wenn du dich dadurch schlecht fühlst und schuldig fühlst, dann läuft irgendwas schief und es gibt die Gleichgesinnten da draußen, es gibt die Menschen, denen es genauso geht und es gibt auch die Menschen, die eine Herangehensweise haben, die nicht entkräftet so. Und ich würde dann in dem Sinne sagen, versucht diese Leute zu finden, versucht Projekte zu finden, die ermutigen, die schön sind und die zu fördern und vielleicht auch selber mitzumachen. Und versucht euch abzugrenzen von, ja, Verschwörungstheorien, von so ganz fatalistischen, man kann eh nichts machen, wir werden alle sterben, Ökologie-Themen und oder generell von Dingen, wo man das Gefühl hat, man wird machtlos und kann nichts dagegen machen. Und das ist dann gleich eine gute Überleitung zu dem Health at Every Size Thema und da habe ich mich jetzt nicht so gut vorbereitet, aber es ist ganz ähnlich, weil wir haben ja in den letzten Folgen darüber so ein bisschen gesprochen, warum Diäten nicht funktionieren und warum Fett und Dicksein überhaupt nicht ungesund ist, sondern warum man trotzdem gesund und glücklich leben kann. Und in dem Buch ist der letzte Teil, handelt davon, wie Mensch ihr oder sein Leben gestalten kann, um eben dieser dicke und gesund glückliche Mensch zu sein. Und dieses Fördern statt Verzichten Prinzip spielt da auch eine ganz große Rolle, dass sie zum Beispiel sagt, es versucht zu lernen, intuitiv und genussvoll zu essen, aber eben Dinge, die gut sind und deswegen, also verzichtet auf nichts, verzichtet nicht auf Schokolade, verzichtet nicht auf Zucker, sondern dass der Trick ist, die Sachen hinzuzufügen, die einem gut tun. Und alleine dadurch, dass man eben nicht unbegrenzt viel essen kann, außer man hat vielleicht eine tatsächliche Essstörung und dann müsste man sich eh ganz anders nochmal Hilfe suchen. Aber wenn ich zum Beispiel lecker und was total lecker, gesundes koche und das wahnsinnig genieße, dann habe ich auch nicht mehr, sondern habe ich praktisch mit diesem Akt was anderes von meiner Speisekarte automatisch verdrängt. Vielleicht die Packung Flips vor der Glotze, die ich aus Erschöpfung und Langeweile gegessen habe oder so. Und da geht es dann auch zum Beispiel um Entspannungstechniken, um Zeitmanagement, um Genuss und um ganz viel Self-Care, so Selbstfürsorge. Auch was so die Bewegung angeht. Also finde einfach Dinge, die dir gut tun und die dich erfreuen. Und versuch genug Schlaf zu kriegen und das ist so der Zugang von diesem Buch Health at Every Size, also dass man versucht, verzichte nicht auf Freuden, sondern finde die Freuden, die dir gut tun und lass die praktisch andere Freuden ersetzen, die dir nicht gut getan haben. Es baut wahrscheinlich auch darauf auf, dass es einfacher ist zu lernen als zu verlernen. Dass es einfacher ist, neue Sachen auszuprobieren, als zu verzichten. Und das ist auch die Sache, wo ich mal mein sogenanntes Abnehmprogramm gemacht habe. Das habe ich eigentlich genau so gemacht. Ich habe zwar schon Kalorien gezählt und so, aber ich glaube, das, was mich heute noch sehr positiv daran erinnert war, dass ich total oft gekocht habe, dass ich wahnsinnig gut gegessen habe. Ich erinnere mich an die Zeit nicht als eine Zeit des Verzichts, sondern als eine Zeit von wirklich großem Genuss und eigentlich großer körperlicher Freuden für mich. Und deswegen merke ich auch, dass ich Probleme habe, jetzt dieses Health at Every Size für mich umzusetzen, weil eben diese Selbstfürsorge auch ganz viel, ja, sie frisst einfach Zeit, beziehungsweise wenn ich ein bisschen gestresst bin und viel zu tun habe oder so, dann merke ich halt, geht's mir halt auch nicht gut und ich kann dann vermisse ich das auch. Also ich hätte halt schon gern mal mehr Stunden am Tag und so, wie fast jede Person. Aber ich merke eben trotzdem, ich muss es über kurz oder lang eben lernen, mit mir selber gut umzugehen oder mich selber sozusagen zu beschützen vor so Stress und zu viel Arbeiten und so. Weil sonst kommt halt irgendwann so eine Ausgebranntheit. Und genau, also deswegen finde ich halt Health at Every Size auch toll, weil es nicht so eine Schuldgefühl erzeugende, du darfst nicht, du musst, du darfst nicht, du musst Herangehensweise ist, sondern dass es wirklich eine sehr verzeihliche und freundliche Herangehensweise und das hat mich, glaube ich, was so Selbstfürsorge und so angeht, einfach richtig weit nach vorne gebracht. Ja, ich merke, ich habe gar nicht So die Grunddaten für diejenigen, die vielleicht noch gar nicht zugehört haben, genannt und da bin davon ausgegangen, dass eh bekannt ist, wovon ich spreche. Deswegen werde ich das jetzt nochmal nachholen. Und zwar geht es um das Buch Health at Every Size von Linda Bacon, die Medizinerin ist, Psychologin und ja, Ernährungstralala. Also die ist total kompetent. Und dieses Buch ist sozusagen benannt nach einer Bewegung, die nicht Linda Bacon erfunden hat, sondern die von sogenannten fettpositiven AktivistInnen in den USA geprägt worden ist. Und es gibt viele, die diesen Zugang praktizieren und lehren und auf verschiedene Arten und Weisen. Und Linda Bacon ist praktisch eine davon. Ja, wenn ihr euch da mehr zu schlau machen wollt, dann verlinke ich euch das auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und damit sind wir mit sowohl der urbanen Selbstversorgung als auch Health at Every Size durch. Ja, jetzt kommt ein bisschen Politschwafel. Beziehungsweise, was ich gerade toll finde, das geht dann auch wieder so ein bisschen ineinander über. Erstmal der Politschwafel. In den letzten 2 Wochen ist irgendwie was sehr Aufregendes passiert, so in der Handarbeitsszene für mich. Denn es gab einen Blogartikel von der Fiber Pirates, also der Faserpiratin, die einige wegen ihrem Podcast Handmade Fantasy noch kennen und Weird, einer Spinnerin, die auch den Artyan Shop Weird and Twisted mitmacht. Und die haben sowas ein bisschen in Worte gefasst, was einige Leute, inklusive mir selber, schon seit einer Weile so auf dem Herzen haben. Und es hat nur nie jemand so richtig komprimiert in einen Artikel zusammengefasst. Und das hier, der Artikel hieß "Ich stricke, aber..." Und es geht darum, dass es geht um das sich nicht aufgehoben fühlen in der Handarbeitsszene in der deutschsprachigen. Die englischsprachige ist anders. Und sich nicht repräsentiert fühlen in dieser Szene und sich konfrontiert sehen mit, dass immer ganz selbstverständlich davon ausgegangen wird, so von traditionellen Rollen und Familienbildern. Und dass Menschen, die in die Handarbeitsszene sozusagen in die deutschsprachige reingehen, erstmal wird von ausgegangen, dass sie auch so sind. Und wenn nicht, dann werden sie manchmal als exotische Menschen behandelt, so strickende Männer zum Beispiel oder strickende queere Menschen oder strickende Feministinnen. Und diese heile Welt der Handarbeit, die ist dadurch für einige von uns eben nicht so eine heile Welt. Also wo man halt diese Welt, wo einige sich denken, ja gut, hier kann ich mal diese ganzen modernen Diskussionen und diese ganzen Politsachen und den ganzen, das Böse, was in den Nachrichten ist, kann ich mal alles vergessen und einfach entspannt mit Gleichgesinnten und gleichartigen Menschen mich austauschen. Es ist ein ganz legitimes Bedürfnis, will ich auch gar nichts gegen sagen. Aber wenn sozusagen die Norm, die Menschen, die der Norm entsprechen, es sich bequem machen in ihrer Position, dann bedeutet das immer für die Menschen, die der Norm nicht entsprechen, dass sie Stress unterliegen, weil sie genau wissen, wenn irgendwas ist, was mich beleidigt, dann wird sich niemand dafür interessieren, wird sich niemand damit auseinandersetzen wollen, wird sich die große Mehrheit gegen mich richten und mich dafür kritisieren, dass ich ihnen ihre Gemütlichkeit kaputt gemacht habe. Und dadurch ist es für einige halt nicht so angenehm, in den angenehmen, in Anführungszeichen, Räumen sich zu bewegen. Und ich habe diesen Sommer miterlebt, wie eine Freundin von mir eine Spinnen-Facebook-Gruppe verlassen hat nach, sagen wir mal, zwei rassistischen und einem homophoben Vorfall, der jedes Mal, wo jedes Mal die Diskussion entgleist ist und so wahnsinnig, so sehr, sehr abgewiegelt wurde, bis dann irgendwann eine Moderatorin gesagt hat, so jetzt ist Schluss. Jetzt hört ihr alle auf, ohne dass benannt wurde, was nicht okay war und ohne dass irgendwie zugunsten der in Anführungszeichen schwächeren Person eingeschritten wurde und zugunsten der Person, die so verletzt war, wurde meistens nichts gemacht, sondern eher, ja, die behielten immer das Gefühl, sie sind irgendwie so der Störfaktor und die Spaßbremse. Ja, und diesem, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, wenn ihr schon länger zuhört, dass wir in Podcasting auf Deutsch nach der Tour de Vlies eine Rassismusdiskussion hatten und im Zuge dessen haben sich auch Menschen aus der Podcasting auf Deutsch Gruppe zurückgezogen. Wenn sie vielleicht die Gruppe nicht direkt verlassen haben, haben sie sich zumindest innerlich davon zurückgezogen. Und das nach so Erfahrungen wie niemand interessiert es, dass ich mich deswegen scheiße fühle. So, es interessiert niemanden und die Mehrheit interessiert tatsächlich nur ihre eigenen Probleme, die da lauten, ich möchte das, was ich gut gemeint habe, auch weiter sagen dürfen, ohne dass jemand da draußen großes Problem macht und seid doch mal nicht so und so. Oder irgendwie, es ging praktisch die ganze Zeit nur um die Probleme der Mehrheit und und Menschen, die der Minderheit angehörten, wurden dadurch praktisch mehr oder weniger rausgeekelt. Und ich denke, wir haben uns zwar alle bemüht und es hat dann auch halbwegs okay geendet. Ich musste dann irgendwann die Diskussion als Moderatorin abwürgen und Rügen verteilen und auch ein bisschen auf den Tisch hauen, was ich dann aber auch gemacht habe. Ist ja auch mein Job als Moderatöse da. Und ich würde jetzt nicht sagen, wir sind schlimmer als sonst irgendwo, sondern wir sind eben so, wie es sich uns eingeprägt hat. Aber es ist halt einfach trotzdem scheiße gewesen für Leute. Also unser Bemühen hat nicht ganz gereicht, dass Leute gesagt haben, so wir bleiben. Und so sind eben die Verhältnisse, die müssen wir, auch wenn wir sie nicht so beabsichtigen, gewollt haben, als sozusagen eher Menschen, die der privilegierten Norm angehören, die müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen und akzeptieren, dass sie existieren. Und dieser Artikel hat den Finger da ganz schön nochmal in die Wunde gelegt. Es gab dann auch eine relativ unerquickliche, entgleisende Diskussion auf meinem Facebook-Profil darüber und dann haben wir aber eine Gruppe bei Ravelry gegründet, die nennt sich das queer-feministische Faserkombinat und die hat total Spaß gemacht zu gründen und es laufen dort einige Diskussionen schon. Es ist eine lebendige neue Gruppe, hat mich wahnsinnig gefreut, dass es die nun gibt und ich bin sehr gespannt, wie es damit jetzt weitergeht, weil das soll sozusagen ein Ort sein, wo sich Menschen unter der Prämisse austauschen über Stricken, Spinnen und alles so Mögliche, also nicht nur Polit, Aber wir wollen uns da eben unter der Prämisse austauschen, dass wir uns da nicht die Füße hochlegen und so tun, als wäre alles schick, sondern dass wir halt wirklich uns um Bewusstmachung bemühen von bestimmten Sachen und auch kritikfähig sind und so der das Motto lautet, kritisch zur Norm und zärtlich zu den Abweichungen von der Norm. Also die Menschen, die immer schon sozusagen marginalisiert sind, und marginalisiert kommt von Margin, der Rand, also an den Rand geschoben, würde es auf Deutsch heißen. Das ist die Leute, die sonst überall an den Rand geschoben werden, dass wir diesen Positionen gegenüber versuchen, aufmerksamer zu sein und liebevoller gegenüber zu sein und dass wir versuchen, den Positionen, die Norm und Normativität produzieren, kritischer und auch einschränkender gegenüber sind. Und das ist natürlich für zum Beispiel auch mich, weil ich bin in einer Position, wo ich eigentlich so als weiße, hetero, cis-Frau ziemlich vielen Normen entspreche und das Leben daher relativ bequem ist für mich. Wie habe ich den Satz jetzt angefangen? Also, dass wir werden es zwangsläufig unbequemer haben, wir werden stellenweise verunsichert sein, wir werden es nicht so, also es ist dann dort in der Gruppe nicht so angedacht, dass uns der Arsch abgeputzt wird, bis wir endlich mal ein bisschen was verstehen, sondern da wird eher gesagt, so wenn wir irgendwie in Fettnapf treten, wollen wir eher sagen, hör mal, so geht's hier nicht, mach dir bitte Gedanken und es ist dein Job. Und nicht so, ja, also ich weiß, du hast es nicht böse gemeint und hier hast du das und das und das zu lesen und dann, ich erkläre es dir aber auch gerne nochmal und du musst verstehen, es gibt Menschen, die hören sowas den ganzen Tag und das ist für sie verletzend. So wird da nicht geredet werden. Dafür gibt es die ganz viele andere Sorten, Foren und Gruppen, wo das anders ist. Und es geht halt eigentlich um Vielfalt. Es geht darum, dass einen Ort gibt, wo versucht wird, damit anders umzugehen. Und ja, das haben wir dann auch schon gemacht. Und es gab auch schon Zoff. Und es ist auch schon einigen auf die Füße gefallen, dass sie eben da nicht mit den Samthandschuhen angefasst werden, mit denen sie sonst immer angefasst werden. Aber es ist okay und ich finde es toll, dass wir, dass es diese Gruppe überhaupt gibt. Und ich verlinke die auch in meinem Blog und ich hoffe, dass es auch weiter da so cool ist und Spaß macht. Und ja, ja, das war der Politschwafel. Was ich gerade toll finde, da habe ich was geschrieben. Saxophon spielen habe ich auch schon mal gehabt und dann bin ich wieder gerade ein bisschen auf dem Mixed Media Trip. Ich mache jetzt gerade nicht so viel mit meinem Art Journal, weil ich gerade, also ich habe so zum Beispiel so Kartenbilder gestaltet, um die zu verschicken, gerade an die Menschen, die mit der Katzenspendenaktion geholfen haben. Die sollten zum Beispiel den habe ich dann Garn geschickt aus meinem Stash, weil es gab so Garn-Goodies und da habe ich dann so Karten dazu gemalt und so. Und dann habe ich mir ein User-Bildchen bei Facebook, so ein Avatar gezeichnet. Und das macht mir gerade wieder total viel Spaß, so Kunst zu machen, also Musik zu machen, zu malen, zu zeichnen. Und ich bin total dankbar dafür, dass es mir ganz gut von der Hand geht und dass es mir total gut tut, das zu machen. Es ist einfach wahnsinniger Faktor von Lebensqualität für mich. Ja, ich habe mir auch zum Malen, habe ich mir mal so einen Farbkasten zusammengestellt aus einzelnen Aquarellfarben in so einer alten oder in halt so einer Metalldose. Und da habe ich den im Urlaub dabei gehabt, so ein, das ist so mein Unterwegsfarbkasten, der ist total klein, passt eigentlich in die Hosentasche. Und da habe ich festgestellt, dass ich das Gelb falsch eingekauft hatte, weil das zu dunkel war. Es war schon fast orange und ich konnte mit diesem Gelb ganz schlecht andere Farbtöne mischen, weil es eben kein Primärfarbton war. Und jetzt habe ich mir eben dieses primäre Zitronengelb gekauft und habe das andere Gelb dafür rausgeschmissen und bin super, super zufrieden mit dem. Mit dem Ergebnis bis jetzt. Also die Farbe, der Farbkasten hat eine völlig andere Qualität dadurch gekriegt. Und ja, dann habe ich noch die Farbnäpfchen in der Metalldose mit Bastelkleber festgeklebt, weil ich das Problem hatte, dass manchmal oben der, ja, dass die wenn die Farbe nicht ganz durchgetrocknet ist, dass sie dann oben dran festklebt und dann die Näpfchen sozusagen am Deckel kleben. Und dadurch, dass sie jetzt unten am Boden von dem Döschen festgeklebt sind, da können sie dann nicht mehr oben festkleben. Oder wenn ich das dann aufmache, dann bleiben sie eher am Boden als oben. Ja, Teechen trinke ich gerade ein Tulsi-Mischung. Von, das ist dieses, ich glaube, so eine Art indisches Basilikumartiges Kraut. Sehr lecker und das weiß ich nicht, wie die Sorte heißt, aber es ist auch sowas mit Aroma und Früchten und Kräutern drin. Ja, dann habe ich jetzt wieder mal eine Folge geschafft nach meiner langen Erkältungs- und beschäftigt sein Pause. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und zwar nicht zu langatmig. Und ich hoffe, dass ich jetzt mit den Erkältungen nach dieser Erkältung mal wieder endlich durch bin und dann wieder alle 2 Wochen eine Folge schön aufnehmen kann. Ja, ich wünsche euch bis zum nächsten Mal auf jeden Fall eine faserverrückte Zeit und Stricken ohne Tränen. Macht's gut, tschüss. Okay, wieder ist eine Folge Die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net und today wird geschrieben TWODAY. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.